Code 107,
der True Crime Podcast
der Deister und Weser Zeitung in Hameln. Wahre Verbrechen, die Schlagzeilen machten. Präsentiert von Verlegerin Julia Niemeyer und Kriminalreporter Ulrich Behmann.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu unserer Premiere, denn das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir eine Live-Podcast-Folge aufzeichnen, hier im DWZ-Café. Eine Live-Podcast-Folge von unserem doch immer noch sehr neuen Podcast, Code 107, True Crime Weser Bergland. Wie gesagt, wir haben uns überlegt, wir machen das tatsächlich auch einfach mal als Live-Format, nicht im Studio, sondern hier mit Ihnen als Gäste dabei. Und ich begrüße ganz herzlich meinen Host oder unseren Co-Host Ulrich Behmann, den Kriminalreporter der Deister und Weser Zeitung. Mein Name ist Julia Niemeyer und wir machen das hier seit jetzt einigen Monaten gemeinsam.
Ja, hallo.
Genau, und heute haben wir uns etwas vorgenommen, das ist im Journalismus so ein bisschen eine Art Todsünde. Das weiß außerhalb von Redaktionen, weiß das eigentlich niemand, aber Uli weiß es sehr wohl. Wir haben uns nämlich vorgenommen, wir werden ausnahmsweise mal über uns selbst sprechen. Das tun Redakteure und Journalisten eigentlich ausgesprochen ungern, aus unterschiedlichsten Gründen. Teilweise ist ja das Handwerkszeug auch was, das behält man vielleicht auch lieber für sich. Das muss ja auch nicht jeder wissen, wie manches so abläuft. Aber in diesem Fall haben wir gesagt, wir machen eine Ausnahme. Denn das Thema unseres Podcasts sind die wahren Verbrechen, die sich hier in der Region leider ja immer wieder ereignen und auch in der Vergangenheit ereignet haben. Und wir haben eben hier eine Person im Raum, die, das ist mir heute Morgen so klar geworden, seit fast 40 Jahren so gut wie jedes schwere Verbrechen hier in der Region ja begleitet hat, sich damit beschäftigen musste und beschäftigt hat. Und das ist Ulrich Behmann, der Kriminalreporter der Deister und Weser Zeitung. Und tatsächlich habe ich mich heute Morgen gefragt, lieber Uli, gehst du eigentlich nachts noch freiwillig auf die Straße?
Ja, ich denke schon. Wir können hier alle auf einer Insel der Glückseligen wandeln. Angst haben muss man eigentlich nicht, zumindest nicht ermordet zu werden. Das glaube ich, kann man sagen. Wobei, man muss die Einschränkung machen, wenn man den letzten Fall, den wir hier in der Tunnelunterführung hatten, da ist ja jemand auch fast umgebracht worden. Und das nur, weil ein anderer glaubte, im Auftrag der Stadt Hameln handeln zu müssen. Er hatte Stimmen gehört und meinte, er hätte telepathische Fähigkeiten. Und diese Stimmen haben ihm befohlen, einen Menschen zu töten. Und das ist natürlich ein Zufallsopfer. Und wenn so ein Täter nicht geschnappt wird, dann also gleich geschnappt wird, dann bleibt so ein Verbrechen häufig auch ungeklärt. Denn es gibt überhaupt gar keine Verbindung zwischen Täter und Opfer.
Mhm. Uli, hast du für dich eigentlich mal zusammengerechnet, wie viele, ich sag mal tatsächlich vollendete Tötungsdelikte, so nennt man das, Mord und Totschlag, ich lerne übrigens das Vokabular immer noch, wie viele solcher Fälle du in den vergangenen 40 Jahren tatsächlich schon begleiten musstest in irgendeiner Form in der Berichterstattung?
Nein, das habe ich nicht gezählt. Ich kann es auch ganz schwer überschlagen, weil das sich immer da ein bisschen schwankende Zahlen sind. Also wir haben jetzt im vergangenen Jahr 2 echte Morde gehabt. Vielleicht kommen wir noch drauf, was Mord und Totschlag, was der Unterschied ist. Dann kommen natürlich versuchte Tötungsdelikte, Mord und Totschlag noch dazu. Und diese Dinge, die bewegen einen und ja, beschäftigen einen auch.
Ja, das glaube ich sofort. Kannst du dich noch daran erinnern? Also du hast es ja gerade gesagt, es beschäftigt einen. Ne? Also es ist sicherlich auch etwas, wo viele Kolleginnen und Kollegen aus unserer Redaktion, aber auch aus jeder anderen Redaktion sagen würden, boah, das wäre, also für mich wäre das einfach mal überhaupt gar nichts. Ich könnte mich mit dieser Thematik nicht so intensiv beschäftigen. Du hast dich aber dazu entschieden, das zu machen. Weißt du noch, also wolltest du von Anfang an, als du gesagt hast, ich werde Reporter, hast du da von Anfang an gesagt, dass dieses Gebiet, dieses Themenfeld soll es sein?
Nein, ich habe ja auch nicht nur Mord und Totschlag sozusagen auf der Liste. Ich mache ziemlich viele Dinge, unterschiedliche Dinge. Aber Mord und Totschlag ist fast ein faszinierendes Feld, in die Abgründe der menschlichen Seele zu schauen. Das macht etwas mit mir. Das regt meine Fantasie an. Ich versuche mich hineinzuversetzen in den Täter, auch in die Ermittler und versuche dann zu recherchieren und ein Mosaik zusammenzusetzen aus verschiedenen Steinchen, damit etwas daraus wird, was der Leser dann auch versteht und woraus er Nektar saugen kann. Denn es ist keineswegs so, dass die Polizei ein ganz großes Interesse daran hat, dass wir schöne große Berichte schreiben. In der Regel ist es so, dass die Meldungen Dreizeiler sind. Da ist jemand gefunden worden. Wir prüfen, ob das Fremdverschulden, ob da ein Fremdverschulden vorliegt. Und viel mehr steht da schon nicht. Manchmal steht nicht mal männlich oder weiblich da. Man muss dann viel nachfragen. Und das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Die Polizei möchte natürlich nicht die Öffentlichkeit nur informieren. Sie möchte vorrangig den Fall aufklären. Und wir hatten neulich in unserem Podcast ja einen Mordkommissionsleiter, der uns auch erzählt hat, wie aufregend das auch für ihn ist oder gewesen ist, wenn so ein Tötungsdelikt passiert ist und er es aufklären muss. Der Druck, hat er gesagt, ist enorm. Und wenn die Öffentlichkeit dann noch beteiligt ist, wenn also viele Fragen gestellt werden, wenn hier die Zeitung vielleicht noch sagt, wann ist denn jetzt mal der Täter geschnappt oder wann gibt's denn mal den Durchbruch, ja, dann ist der Druck eben so groß, dass man es manchmal auch versucht, klein zu halten, damit der Druck erst gar nicht aufkommt.
Mhm. Ja, du hast das gerade gesagt, ne? Der Druck ist aber ja natürlich auch nicht nur bei den Ermittlern groß, sondern bei dir selber ja auch, ne?
Also auf jeden Fall.
Ich weiß, dass wir ja auch oft, also wir haben eine Zeit lang auch wirklich in der Redaktion zusammengearbeitet. Und da habe ich das ja schon auch immer mitbekommen, ne? Also wie stark du da erstens im Einsatz bist und wie schwierig das teilweise ist. Ne? Man hat dann in der Redaktion ja auch durchaus, das denkt man immer gar nicht, ne? Wir machen ja Tageszeitung, dann denkt man so gut, das, was eben so passiert, kommt dann halt in die kommt dann auch tatsächlich am nächsten Tag irgendwo in die gedruckte Ausgabe und möglichst noch vorher wird es online publiziert. Aber tatsächlich ist es ja durchaus so, dass es auch eine Planung gibt. Das heißt, gerade bei solchen, ich sag mal, relevanten Themen, wo man weiß, okay, die Leserinnen und Leser erwarten jetzt auch irgendwo, dass es weitergeht, die Geschichte, ne? Also man vermeldet, es hat ein Tötungsdelikt gegeben, dann weiß ja erstmal noch keiner, was dann passiert weiterhin. Und natürlich ist ein gewisses öffentliches Interesse, was auch größer ist als bei vielen anderen Themen, das wissen wir. Und insofern plant man dann natürlich auch an Nachfolgegeschichten. Ne? Das heißt, man sagt dann, Mensch, da kommt ja morgen bestimmt auch wieder was. Und derjenige, der das dann liefern muss, das ist bist du dann, Uli. Und ich weiß, dass das mitunter gar nicht so einfach ist, weil, hast es ja gerade gesagt, das ist ja nicht so, dass auf der anderen Seite Ermittlungsbeamte sitzen und sagen, ach, schön, dass jemand von der Presse kommt, dann erzählen wir das jetzt erstmal alles, sondern in vielen Fällen sind die Interessenlagen ja durchaus unterschiedlich, ne? Wie gehst du da selber mit um? Also du hast ja mit den Beamtinnen und Beamten ja auch über Jahre zu tun, ne? Also immer wieder. Das ist ja nicht so, dass man nur ein einziges Mal aufeinander trifft. Das ist ja, sag mal, so eine Gemengelage. Man muss ja irgendwo einen Weg des professionellen Umgangs finden, mit dem dann beide Seiten auch zufrieden sein können. Wie handhabst du das so in der Praxis?
Ja, man braucht neben den offiziellen Kontakten auch inoffizielle Kontakte. Die muss man offen halten, die muss man aber auch pflegen, sodass man auch etwas hört, aber nicht erzählt, von wem man etwas hört. Aber das sind manchmal ganz interessante Ansätze, wo man dann weiter recherchieren kann und wo man da wieder neu etwas erfährt. Es ist unterschiedlich. Es hat Fälle gegeben, da hat man mit der Polizei sehr gut zusammengearbeitet, in Anführungsstrichen sage ich das mal. Das heißt, da hat man dann schon mal erzählt, wir haben da was, aber das darf jetzt noch nicht rausgehen, weil das könnte unsere Ermittlungen gefährden. Also falls Sie das auch wissen, können Sie das noch ein bisschen zurückhalten. Wenn es da so eine, sage ich mal, angenehme Zusammenarbeit gibt, dann ist das eine schöne Sache. Das kann man natürlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt kann man da nur Ja sagen, also bei manchen Dingen, also wenn wir das schon wissen und haben das, kann man nicht hinterher einen Anruf kriegen und sagen, das, was du alles recherchiert hast, darfst du nicht mehr machen, also das muss man professionell sehen. Es gibt aber auch Fälle, wo so eine Art Nachrichtensperre verhängt wird, ja, da hat dann die Polizei geglaubt, wenn sie gar nichts sagt, dann ist das viel besser, weil dann schreibt keiner was. Das ist mitunter ein verheerender Fehler, den die Polizei machen kann, weil wenn sie auf der anderen Seite jemanden hat, der ganz gute Kontakte hat und auch schon ein bisschen Erfahrung hat und auch bereit ist, ein bisschen Fleiß zu investieren, dann hatte da jemand, der selber recherchiert, also die Polizei nennt das ja Ermitteln, wir nennen es Recherchieren, aber im Endeffekt ist es das Gleiche. Und wenn wir in einem Haus einen Mordfall haben und keiner will was sagen, ja, was macht man dann? Die Polizei nennt das Klinkenputzen. Da schwärmen dann Ermittler der Mordkommission aus und befragen alle möglichen Leute. Was machen wir? Ich gehe hin und befrage die Leute. Und unter Umständen bin ich schneller. Weil während die sich noch alle sortieren und ihre Mordkommission aufbauen, bin ich schon da gewesen. Und es ist schon ein Unterschied, ob jemand der Presse eine Auskunft gibt, einen Tipp gibt und sagt, aber sagen Sie nicht, dass es von mir ist, hier aus dem Erdgeschoss unten links, aber ich habe da eine Frau gesehen mit roten Haaren, die ist da hochgelaufen. Das ist so ein Fall, den wir hier in der Stübelstraße hatten. Das stand dann auch in der Zeitung. Wir, zum Erstaunen der Polizei, die das noch nicht wusste, wir haben aber auch in Bad Münder einen Mord gehabt im vergangenen Jahr. Da hat man die Adresse geheim gehalten, wo das passiert ist. Da hat man eigentlich auch gar nicht erzählt. Das eigentlich muss ich noch streichen. Man hat definitiv nicht informiert, dass ein Tötungsdelikt passiert ist. Ein Mord, auch im juristischen Sinne. Das habe ich aber irgendwie dann doch mitbekommen. Und die Staatsanwaltschaft hat es auch bestätigt. Und ich habe auch rausgekriegt, wo das passiert ist. Und wir haben dann auch ein Bild veröffentlicht. Da war eine Tür, die war mit Rußpulver sehr stark beaufschlagt. Da hat man Fingerabdrücke gesichert und das war versiegelt und die Nachbartür war auch versiegelt. So, und nun war auf beiden, auf dem Bild waren beide Türen drauf und als das veröffentlicht wurde, ist der Mordkommission die Zeitung weggefallen, weil die wollten auf keinen Fall, dass der Mensch, der in der versiegelten Wohnung neben der Tatwohnung wohnt, erfährt, dass man ihn schon auf dem Schirm hat. So, und da hat man gesagt, ja Mensch, musste das denn sein? Habe ich gesagt, ja Leute, wenn ihr mit mir zusammenarbeitet und gesagt hättet, das darf nicht gezeigt werden, da hätte ich Verständnis für. Ja, wir sind als Journalisten keine Helfer oder Hilfs-Sheriffs der Polizei. Das steht auch im Gesetz so drin. Also wir sind nicht irgendwelche Gehilfen, die irgendwas recherchieren und machen und das dann an die Polizei weitergeben. Aber wir stehen selbstverständlich auf derselben Seite. Also wir sind ja nicht jemand, der die Polizei daran hindern will, einen Mord aufzuklären oder einen Täter zu fassen.
Mhm. Sieht die Polizei das auch so?
Mitunter ja. Mhm. Ja, das ist natürlich immer eine Frage der handelnden Personen. Es gibt Menschen, die fühlen sich dermaßen unter Druck gesetzt, allein durch Anfragen und Zeitungsberichte, dass sie am liebsten erst erzählen würden, wir haben einen Mord geklärt, der sich vor 2 Monaten ereignet hat. Und dann gibt es aber auch welche, die, ich würde sagen, eine gewisse Routine und auch ein gewisses Verständnis haben für das Interesse unserer Leser und auch für die Arbeit der Journalisten. Und diese arbeiten dann schon mit der Zeitung dann auch mitunter zusammen. Aber man muss auch sagen, es hat sich gewandelt im Laufe der Jahre, im Laufe der Jahrzehnte. Ich habe nicht aus den 60er Jahren berichtet und auch nicht aus den 70er Jahren. Aber wenn ich heute so einen Film mit Erik Ode gucke, so ein Schwarz-Weiß-Film, Der Kommissar, dann fühle ich mich an die 80er Jahre erinnert, weil wenn da so ein Mordopfer irgendwo lag am Waldrand oder irgendwie, wir sind da alle rumgelatscht, keiner hatte irgendwie Überzieher über den Schuhen, keiner hatte einen weißen Overall an, keiner hatte seine Haare geschützt vor irgendetwas. Mitunter trugen die Ermittler nicht mal Handschuhe. Das lag auch daran, dass man bis dato auch dann gar nicht wusste, dass DNA noch eine wichtige Funktion hat. Na, also man hat einfach gedacht, wenn wir die Fotos gemacht haben vom Liegeort der Leichen, von den Reifenspuren vielleicht, die man entdeckt hat, wenn man die Fingerabdrücke abgenommen hat, ja, was soll man denn dann noch mehr machen? Und deshalb lief man da auch rum, wie im Film Erik Ode als der Kommissar, ganz normal in Straßenklamotten, gerne auch mit Hut. Also habe das selber auch erlebt und in Erinnerung. Und dann hat sich das natürlich sehr, sehr verändert. Heute gibt es tatsächlich Polizisten, die von der Mordkommission sind, die ganz am Ende überhaupt sich den Tatort mal anschauen. Und ja, also gar nicht reingehen, um nicht selber irgendeine Spur zu legen.
wenn du das so erzählst, also klingt ja schon danach, dass man sagt, okay, also mitunter klappt die Zusammenarbeit ganz gut. Manchmal, ne, ist es vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Hast du so insgesamt das Gefühl, dass du dich sehr oft unbeliebt machen musst in deinem Beruf?
Nein, also es gehört dazu, dass man vielleicht nicht everybody's darling ist. Das ist einfach so, das gehört zu unserem Job dazu. Wir schreiben auch nicht Texte, die allen gefallen müssen. Und wir schreiben auch keine Kommentare, so irgendwie ein bisschen ja und ein bisschen nein, sondern wir vertreten unsere Meinung, wenn wir einen Kommentar schreiben. Und man muss das schreiben, was man verantworten kann. Und man muss überlegen, wie wirkt das auf Angehörige, auf Hinterbliebene? Das ist eine Pflicht, die ich mir zu eigen gemacht habe, da mich zu kontrollieren. Ja. Aber auch das hat sich gewandelt. Also wir haben früher die Opfer abgebildet als Foto. Und früher ist noch gar nicht lange her. Wir haben die Namen genannt. Wir haben relativ intime Dinge genannt. Ja. Das ist auch gutiert worden von Staatsanwaltschaft, Gerichten oder von der Polizei. Das war einfach normal. Und heute ist man viel, viel sensibler, was diese Daten angeht. Man erzählt ganz, ganz wenig. Der Opferschutz ist sehr, sehr groß. Mitunter treibt aber auch der Täterschutz so Kapriolen, wo man überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, warum das so ist. Also so ein Beispiel, wenn wir jemanden haben, der eine alte Dame überfällt, ihr die Sparkassenkarte wegnimmt und dann an den Geldautomaten geht, Geld abhebt hier und da und dort, dabei fotografiert wird, dann erfahren wir, wenn überhaupt, 3-4 Monate später davon mit dem Foto, weil der Täterschutz eben so groß ist, dass die Staatsanwaltschaft oder das Gericht auch sagt, der Richter muss das ja dann entscheiden, nein, ihr müsst erstmal alles andere ausschöpfen, was irgendwie so geht. Und dann gebe ich per Beschluss dieses Bild frei. Und das gilt im Übrigen, und das ist, finde ich, absurd, auch fürs Intranet der Polizei. Ja, auch da braucht es einen Beschluss, damit Polizisten wissen, wie einer aussieht, den sie eigentlich suchen.
Das ist ja, macht ja auch durchaus teilweise die Berichterstattung etwas schwierig, ne? Also gerade auch, wenn Fahndungsbilder mitunter ja auch gar nicht von Tatverdächtigen, sondern auch beispielsweise von vermissten Personen veröffentlicht werden. Das war ja jetzt technisch auch Möglichkeiten haben, nachträglich auch Bilder wieder zu entfernen und daraus sich dann auch so eine Anspruchshaltung ergibt, dann muss das auch passieren tatsächlich. Ne?
Ja. Ja, natürlich. Also klar, das Internet vergisst nie, sagt man. Und wir machen das bei uns im Verlag so, dass bei einer vermissten Meldung wir als Anfangsbild ein Symbolbild nehmen oder ein Bild von einem Fundort meinetwegen und erst als zweites Bild dann den Vermissten zeigen. Das versteht der Leser nicht immer und es ist auch für uns schwierig, weil wir können dann nicht schreiben, wer kennt diesen Mann, wenn wir dann Blaulicht abbilden. Ja, also klar, ne? Also muss also auch unsere Überschrift anders liegen. Mhm.
Wie erlebst du das generell? Also wir haben ja manchmal, ich weiß, wir haben da auch schon drüber gesprochen, durchaus auch häufiger, dass man ja mitunter auch Rückmeldungen bekommt, gerade so Stichwort, ne, was verstehen Leserinnen und Leser, was verstehen sie nicht, dass man mitunter Rückmeldungen bekommt von Menschen, die der Meinung sind, das muss eigentlich überhaupt nicht berichtet werden. Ne? Also das reicht doch, wenn man das mal kurz irgendwo vermeldet und sagt, da ist was passiert und dann kann man nochmal eine gleich große Meldung machen, wenn ein Urteil gesprochen wurde und dazwischen sollte man am besten mit Rücksicht auf Opfer, auf Angehörige, auch auf Angehörige von Tätern natürlich, nach Möglichkeit eigentlich gar nicht berichten. Also Stichwort, das ist Boulevard, Clickbait würde man jetzt im Internet-Jargon dann irgendwo dazu sagen. Was antwortest du Leserinnen und Lesern, die mit solchen Wünschen oder Vorstellungen auf dich zukommen?
Naja, man muss noch ergänzend sagen, es gibt auch ganz extreme Menschen, die sagen, man darf nicht Frau und Mann sagen, sondern die mit dem Ansinnen kommen, schreibt doch einfach nur Mensch. Ein Mensch hat einen anderen Menschen getötet, sowas, ja. Ich halte das für falsch und auch für nicht nachvollziehbar. Also ein bisschen Klarheit braucht der Leser und muss auch verstehen, wer was gemacht haben soll. Ganz wichtig ist mir immer das Soll, weil bis zur rechtskräftigen Verurteilung muss man natürlich die Unschuldsvermutung auch gelten lassen. Also wir dürfen nicht einfach schreiben, das ist Erwin und Erwin ist Mörder, sondern wenn überhaupt sagen, das ist ein mutmaßlicher Mörder oder ein Tatverdächtiger, ein Beschuldigter. Bei Personen, die möglicherweise psychisch krank sind, haben wir es dann auch nicht mit Angeklagten, sondern mit Beschuldigten zu tun. Wir haben dann kein Strafverfahren in dem Sinne, sondern ein Sicherungs- oder Unterbringungsverfahren. Das sollte man wissen. Und das wünsche ich mir auch immer von Kollegen und Kolleginnen, dass sie das wissen, also diese Unterschiede, damit nicht die, die sie kennen, dann hinterher sagen, oh, der weiß ja gar nichts.
Gut, aber es ist natürlich so, wirklich tatsächlich in dem ich sag mal, Genre, in dem du dich stark bewegst, da ist das natürlich nochmal auch von einer ganz anderen Bedeutung, ne? Diese Genauigkeit auch im Vokabular als bei vielen anderen Themen. Da muss man sicherlich nochmal sehr viel genauer drauf achten, um eben zum Beispiel keine Vorverurteilungen, ne, und Ähnliches irgendwo zu verursachen. Kannst du dich noch erinnern, so wenn du jetzt über 40 Jahre, hatten wir ja eben schon gehört, da sind ja dann doch, auch wenn wir wissen, es sind nicht viele Fälle insgesamt, die glücklicherweise sich in dem Schweregrad hier vor Ort ereignen, aber einige sind es ja dann doch. Kannst du dich noch erinnern, was so, also ich sag mal, bei welchem Fall vielleicht auch so deine Fähigkeiten also deine journalistischen Fähigkeiten in Bezug auf Recherche, die Frage, wie gut ist man eigentlich vernetzt, von besonderer Bedeutung gewesen sind, also wo das besonders wichtig gewesen ist, besonders, wo du es auch besonders intensiv erlebt hast?
Ja, also alles, was man, alle Register, die man ziehen musste oder die ich ziehen musste, waren sicherlich nach dem 11. September 2001 ein für mich sehr interessanter Fall, weil es ging letztendlich um den Vorwurf des tausendfachen Mordes im Zusammenhang mit den Anschlägen gegen die USA.
Wie hier vor Ort?
Eine Spur, ja, hier vor Ort. Eine Spur führte hier halt auch ins Weserbergland, in ein Dorf bei Hameln. Und in diesem Dorf, wir haben das damals nicht genannt, weil man wollte verhindern, das haben wir auch verstanden, dass nicht irgendein Mob vielleicht kommt und da irgendwie dann zugreift nach unserer Berichterstattung. Aber in diesem Dorf lebte ein Prediger, ein islamischer Prediger, der Asyl beantragt hatte. 1996 war er eingereist über den Frankfurter Flughafen und er war gesucht worden in Ägypten wegen Mordes. Er war da auch verurteilt worden, angeblich zu 25 Jahren Arbeitslager. Er war dann geflüchtet nach Deutschland. Es gab aber auch Verbindungen zu einer Terrorzelle. Das hatten Nachrichtendienste durch das Abhören von Telefon herausbekommen und da war man dann sehr hellhörig. Es gab den Verdacht, dass diese Person, die hier als Asylbewerber wohnte, in Verbindung steht mit einem geplanten Anschlag in Münster.
Darf ich da jetzt mal einmal ganz kurz, ist ja hochspannend, darf ich da einmal kurz dazwischen fragen? Diese Dinge, die du jetzt gerade aufgezählt hast, sind das denn Sachen, die dir jemand einfach so erzählt hat?
Nein, das
kann ich mir ja nicht so vorstellen. Okay.
Das sind schon die Ergebnisse der Recherche,
genau. Natürlich.
Aber es gab eben diesen Verdacht, dass hier jemand wohnt, der irgendwie was mit Terror oder Terrorismus zu tun haben könnte.
Was hast du denn in dem Moment gedacht? Also als du diese Information, die muss ja irgendwoher gekommen sein.
Spannend.
Ja, okay, spannend. Also professionell. Man sagt dann nicht, um Himmels Willen, wie furchtbar, sondern man sagt, spannend.
Also interessant war, das muss man auch dazu sagen, dass der Leiter des Staatsschutzes damals, wie ich dann später erfuhr, nicht darüber informiert war, dass diese Person dort observiert wird. Sowohl vom Verfassungsschutz des Landes Niedersachsen als auch vom Verfassungsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Dorfbewohner war aufgefallen, dass da immer irgendwelche Leute so mit Schnurrbärten rumlaufen und in einer Gegend, wo eigentlich keiner rumläuft. Da war schon gedacht, was sind das hier alles für Leute, die hier so langlaufen? Also da hat man schon gedacht, Polizei vielleicht oder irgendwie, was machen die da?
Aber wie ist denn diese Info, also ich sag mal dieser, man würde jetzt vielleicht sagen Anfangsverdacht, wie ist das, also das wird ja keine Pressemitteilung der Polizeidienststelle gewesen sein, sondern da wird ja irgendein anderer Hinweis, wird es gegeben haben, nur ist ja logisch, dass man nicht immer sagt, wo es hergekommen ist, aber das ist ja dann, wie gesagt, quasi eher über dich an die Polizei als von der Polizei an dich gegangen. Oder sehe ich das verkehrt?
Ja, die Polizei war hier nicht ganz so informiert, habe ich das Gefühl gehabt. Der Verfassungsschutz hatte auch diesen Vorgang als streng geheim eingestuft. Das ist bei solchen Sachen mit Terrorfahndung und so nicht unbedingt ganz üblich. Also ist ja eigentlich alles irgendwie geheim, aber manches ist noch geheimer eben. Und ich weiß noch, dass der Leiter des Staatsschutzes, den ich angerufen hatte, um erstmal zu fragen, was er denn davon weiß, erstmal so tat, als wenn das alles geheim ist und so, und er als das eigentlich wüsste. Im Nachhinein weiß ich, dass er dann sich beschwert hat, dass er nichts von nichts weiß. Man ihm aber auch nicht viel erzählt hat, nur Andeutungen. Und spannend war dann, dass ich einen Anruf vom Staatsschutz bekam, wo man mir doch dringend nahelegte, diese Recherche auf Eis zu legen, nicht weiter zu verfolgen, das könne viel zu gefährlich für mich sein.
Okay. Und was hast du in dem Moment
gedacht? Spannend.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das ist natürlich, ganz ehrlich, das ist natürlich für jeden Journalisten sollte das eine Herausforderung sein. Ne? Ja.
Ich habe damals tatsächlich, auch wenn das hier abenteuerlich klingt, Kontakt aufgenommen zum FBI. Ich habe Kontakt aufgenommen zur CIA. Ich habe Kontakt aufgenommen zu deutschen Diensten, zum israelischen Dienst, zum Mossad. Und auch Kontakt aufgenommen zum ägyptischen Nachrichtendienst oder Geheimdienst.
Da gibt es Telefonnummern irgendwo im Telefonbuch, wo man sagt, man ruft
so
da.
Ganz so einfach ist es nicht, aber man kann mit Beharrlichkeit schon sich so durchfragen, dass man dann da ankommt, wo man eigentlich hin will. Und die antworten auch nicht ganz sofort. Die gucken erstmal, wer ist das überhaupt? Durchleuchten einen natürlich auch.
Glaubst du, was hat da geholfen? Also wenn du sagst, die haben dich durchleuchtet, was glaubst du, was sind dann die Faktoren, die dazu führen, dass man dann auch als, ich sage jetzt mal bewusst nicht mich jetzt nur in deinem Fall, sondern vielleicht generell als Reporter in diesem Metier überhaupt eine Chance hat, an weitere Informationen, vielleicht nicht offiziell, aber zumindest inoffiziell zu kommen?
Also erstmal dorthin zu kommen und das zu machen, ist ja erstmal eine Sache, wo manch ein Kollege sagt, ich brauche doch nicht beim FBI anrufen. Ja,
richtig.
Und das dann ganz lassen. Und da kann ich immer nur jedem empfehlen, doch probieren, weil irgendetwas wird garantiert zurückkommen. Und sei es nur no comment. Ja. Aber man hat dann schon mal gefragt, was da so.
Und man kann es auch zitieren, ne? Man kann dann in einem Artikel auch schreiben, laut FBI.
Wollte sich nicht äußern. Und natürlich wollten sich manche auch nicht äußern, aber es war ja der deutsche Nachrichtendienst, der gesagt hat, möchte ich nichts zu sagen, ist geheim. Ist ja auch das gute Recht eines Nachrichtendienstes. Aber es gab zwei Dienste, die sich äußern wollten. Das war der ägyptische und das war der israelische.
Die hast du also auch angefragt?
Die habe ich auch angefragt, genau. Naja, das lag ja nahe, da der Staatsbürger, der im Übrigen Osama hieß, so wie Osama bin Laden, der hier bei uns Asyl hatte, aus Ägypten kam und aus Ägypten hierher geflohen war, dass man da mal nachfragt, warum ist denn der zu 25 Jahren verurteilt worden? Was ist denn da los? Ja, es gab ein Fahndungsplakat. Ich habe das hier mal mitgebracht. Das Fahndungsplakat zeigt die Nummer 6, diesen Mann, der meistgesuchten Terroristen von 14. Nummer 6 von 14. Und das war hier unser Asylbewerber. Und das war für mich natürlich interessant. Als ich das gefunden hatte, dieses Fahndungsplakat, musste ich nachschauen oder recherchieren, wer ist der Herausgeber? Welche Polizei oder welcher Dienst oder welche Regierung sucht denn einen Top-Terroristen? Und so kam ich eben in Kontakt mit den Ägyptern. Und die Ägypter haben auch doch relativ deutlich Auskunft gegeben. Und die Israelis auch. Nur die beiden Auskünfte, die ich bekommen habe, waren eben völlig verschieden. Ich habe ja nochmal nachgeguckt in meinen Notizen. Die Ägypter haben gesagt, dass der Mann ein Dschihadist ist. Also ein Gotteskrieger sozusagen, der Terroranschläge plant, aber auch schon begangen haben soll. Deshalb sei er ja auch verurteilt worden. Und die Israelis haben gesagt, er sei ein Mujahedin-Kämpfer. So, beides kann nicht passen. Das ist diametral was anderes. Er selber hat aber gegenüber deutschen Behörden gesagt, er gehöre der radikalen Al-Dawan-Gruppierung an. Das ist allerdings eine Bewegung, die Gewalt ablehnt und sich auf die Verbreitung des Islams konzentriert. So, und jetzt war natürlich die Frage, ja, wie kann das zusammenpassen? Und um auf deine Eingangsfrage einzukommen, warum antwortet jemand? Weil er Interessen hat. Also Interessen, dass Informationen nach außen dringen, die im Interesse des Landes oder des Dienstes sind. Und deshalb erkläre ich mir auch diese unterschiedlichen Angaben, Mujahedin und Dschihadist und alles sowas. Ja. Der Generalbundesanwalt hat damals Ermittlungen eingeleitet wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Also hat das schon sehr ernst genommen. Und man hat hier auch geprüft, ernsthaft geprüft, ob unser Osama mit dem Osama Bin Laden in Kontakt steht, mit Al-Qaida, und ob er einer der Wegbereiter der terroristischen Anschläge in den USA, also vom 11. September, ist. Das ist ganz schwierig, weil sich hier Menschen am Telefon untereinander in blumigen Worten unterhalten haben. Also aus den Abhörprotokollen geht das hervor. Und für den Haftrichter reicht das nicht aus. Ja, also wenn da einer anruft und sagt, Bruder, ich brauche deine Hilfe, die Wiese ist so grün, muss man die mähen, dann wird das wahrscheinlich ein Code sein, mit dem wir aber nichts anfangen können und wo man einen Haftbefehl schwer kriegen kann. Also der unser Osama ist damals auch festgenommen worden, aber nach 2 Tagen auch wieder freigelassen worden, weil der Haftbefehl nicht Bestand hatte.
Ist der denn da, ich sag mal jetzt, okay, dann ist er wieder freigelassen worden und du hattest ja dann schon zwischenzeitlich auch schon berichtet.
Ja, ich hatte auch, ich hatte auch erfahren, dass im Nachlass eines der Terrorpiloten, die da in diesen Tower da reingeflogen sind, eine Telefonnummer zu finden war, die nach Münster führte, zum Stellvertreter dieses Osamas, der hier bei Hameln lebte, also seines Stellvertreters. Und so hatten unsere Behörden den Verdacht, dass es eben über Mittelsmänner einen Kontakt von diesem Osama gibt, der hier lebte, zu Mohammed Atta und zu anderen, also zu dieser Terrorzelle aus Hamburg, die dann letztendlich die Terroranschläge verübt haben. Und deshalb habe ich, glaube ich, eingangs gesagt, es geht da um tausendfachen Mord,
ja.
Zumindest im Verdacht, im Verdachtsfall. Es ist sehr, sehr schwer nachzuweisen, auch für unsere Behörden. Und es sind ganz viele Interessen, die da eine Rolle gespielt haben, sehr viele Nachrichtendienste und sehr viele Länder. Ich habe mit einem ägyptischen Regierungsbeamten gesprochen, der damals recht deutliche Worte fand und behauptet hat, wenn Deutschland, Amerika und andere früher auf die ägyptische Regierung gehört hätten, da wäre Schlimmeres verhindert worden. Aber sie hätten nicht darauf gehört und so wäre es dann eben passiert. Das ist natürlich eine Andeutung, aber nicht ganz klar. Und es spielen natürlich bei diesen Dingen jetzt das Asylrecht noch eine Rolle. Und in dem Fall war das eben auch so. Man wurde diesen Mann nicht los. Also man wollte ihn loswerden, man kriegte ihn aber nicht los. Und das zuständige Gericht damals hat den Fall geprüft und hat dann gemeint, ja, also das, was der hier sagt, das stimmt schon. Der wird da auch verfolgt in Ägypten. Asylgrund liegt vor, deshalb muss der hier bleiben. Es war geschrieben worden, 25 Jahre. Arbeitslager. Ich habe damals mit einem hohen Regierungsbeamten gesprochen und gesagt, was denn das eigentlich bedeutet und ob das Urteil so ist, wie es da steht. Und da hat er gesagt, naja, sagte er, bei uns gilt islamisches Recht. Und wer einem anderen Menschen das Leben nimmt, soll auch seines verlieren. Und das war das große Problem. Deutschland kann nicht ausliefern, wenn jemand die Todesstrafe droht. Das Gericht hier in Deutschland ist zu der Ansicht gelangt, dass, wenn wir ihn ausliefern würden, wahrscheinlich die Todesstrafe drohen würde. weil die Ägypter auch gesagt haben, dass das ein Terrorist ist, der schon terroristische Anschläge in Israel, in Ägypten verübt hat.
Gab es denn, also ich sag mal jetzt, ich stelle mir das vor, okay, man recherchiert, also erstmal sehr umfangreiche, sicherlich Recherche, und so nach und nach stellt man fest, okay, das ist ja nun wirklich, also das ist jetzt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein gefährlicher Mensch, mit dem man da zu tun hat, also und dem man ja jetzt auch, naja, bloßstellt, ne, den man zum Thema macht, das sind ja wahrscheinlich alles Dinge, wo der nicht gesagt hat, doch, das ist toll, da habe ich schon immer noch drauf gewartet und drauf gehofft. Gab's da Momente, wo du gedacht hast, das wird jetzt aber hier unangenehm, oder wo du dir Sorgen gemacht hast? Also vielleicht auch gar nicht nur bei diesem Thema, sondern so ganz allgemein. Ich stell mir, also du wirst ja bei deinen Recherchen häufiger logischerweise mit Menschen zu tun haben, die also sicherlich nicht zimperlich sind so in der Auswahl ihrer Methoden und Vorgehensweisen. Gab's da mal Momente, wo du gesagt hast, ui, jetzt wird mir hier mulmig?
Nein, nicht wirklich. Ich habe das Ziel vor Augen gehabt, das zu recherchieren. Ich hatte natürlich die Warnung des Staatsschutzes, machen Sie da nicht weiter, der Mann ist gefährlich. Aber so eine Geschichte, die recherchiert man auch nicht jeden Tag. Das muss man auch sagen. Das ist was Besonderes. Und ich wollte sie auch recherchieren. Ich wollte sie auch enttütteln sozusagen und auch zeigen, wie weit kommen wir. Und ich glaube, wir sind hier mit unseren Recherchen ziemlich weit gekommen. Ich weiß nicht, ob die Nachrichtendienste oder unsere Gerichte da weitergekommen sind, weil es einfach viele lose Enden gab. Also Israel hat was anders erzählt als Ägypten. Und dann kam noch dazu, dass unser Verwaltungsgericht geglaubt hat, was da zuständig war, dass das Urteil gegen diesen Mann in Ägypten fingiert worden ist. Ja, also kurz, dass gar nicht geurteilt worden ist, 25 Jahre, sondern dass da eigentlich wahrscheinlich ein Todesurteil stand und man nur einfach das gefälscht haben soll, um Deutschland zu sagen, kannst du ruhig ausliefern, weil ist ja ein 25 Jahre Urteil. Und da war man sich nicht so sicher. Also beweisen kann man das natürlich auch nicht, aber das Gericht ist zu dieser Annahme gekommen. Und so wurde dieser Mann nicht ausgeliefert.
Das klingt jetzt für mich aber so, da so richtig wissen, also ob der dieser Mensch jetzt hier noch lebt in unserer Region oder irgendwann dann doch hier die Region verlassen hat oder auch das Land verlassen hat, das wissen wir nicht. Also du weißt das jedenfalls
nicht. Nein, das weiß ich nicht. Ich habe mehrfach versucht, mit dem Osama in Kontakt zu treten. Ich habe da mehrfach angerufen, ich habe meistens seine Frau am Telefon gehabt, die mir dann immer gesagt hat auf Englisch, er möchte nicht mit Ihnen sprechen oder er möchte nicht mit der Presse sprechen.
Vielleicht da auch ganz kurz, ne, weil das ja auch nicht jeder weiß, das gehört ja für einen Journalisten auch dazu, ne, dass man sagt, man muss die andere Seite eigentlich auch mal hören, ne, man darf nicht einfach nur die eine Seite, sondern man muss schon zumindest versuchen, ne, auch die Gegenseite zu Wort kommen zu lassen, in solchen Fällen sicherlich auch nicht immer nur schön.
Naja, ich meine, der Anruf ist ja kurz und er war auch immer kurz. Ja. Einmal hatte ich ihn auch dran und dann hat er so getan, als wenn er kein Englisch kann, was nicht richtig war, wie ich weiß. Aber es ist ein gutes Recht, auch nicht zu sagen.
Richtig.
Aber es hat mich 2 oder 3 Tage gekostet, die Telefonnummer von ihm zu recherchieren. Ja? Also ich konnte nicht im Telefonbuch unter T wie Terrorist gucken oder O wie Osama oder so, sondern das war schon nicht ganz einfach. Und ich habe es aber hingekriegt und fand es, wie denn, würde ich nicht verraten. Aber und ich hab ihn ja auch dran gehabt und ihm die Gelegenheit gegeben. Und das mache ich, wenn es irgendwie möglich ist, immer. Viele Menschen glauben immer, wenn sie am Telefon dann sind und sagen, ich sag da nichts zu und sie können mich mal oder sowas, das ist eine schöne Sache, weil das schreibe ich mir auf und das drucke ich dann.
Richtig.
Ja, weil das ist ja ein Statement, das jemand abgibt. Und der größte Fehler, das sage ich auch immer gern, ich bin auch als Lehroffizier bei der deutschen Luftwaffe unterwegs und das sage ich auch gern immer im Hörsaal. Wenn ein Journalist anruft und fragt, ist da bei euch irgendwas in der Kaserne passiert und ihr sagt, nee, alles super hier, dann kann das ein ganz großer Fehler sein. Weil der ruft nicht einfach so an, weil heute Mittwoch ist, sondern der ruft an, weil er irgendwas schon gehört hat. Und wenn er dann sagt, da ist, ich sag mal, was Harmloses, ein Tankwagen umgekippt mit 30.000 Litern Kerosin, was da versickert ist, und der Kommandeur sagt, gar nichts passiert, Oder wie wir auch, was wir auch gehabt haben, der Verdacht einer Vergewaltigung in der Kaserne, wo dann vielleicht ein Kommandeur sagt, nö, war nix. Und das ist ein ganz großer Fehler, wenn man das tut. Das sage ich im Kommandeurslehrgang auch immer ganz gern. Kann man ganz schnell nicht mehr Kommandeur sein.
Jetzt hast du, wie gesagt, du hast dann kurz mit dem Herrn gesprochen. Hattest du auch schon mal längere Gespräche mit Menschen? Also nehme ich mal an, dass es so gewesen sein wird, wo sich hinterher vielleicht herausgestellt hat, die zu dem Zeitpunkt aber auch schon verdächtigt waren, schwere Verbrechen begangen zu haben?
Ja, in der Tat. Es gab eine Explosion in Hannover. Ein ganzer Wohnblock ist da in die Luft gejagt worden. Und als ich dort ankam, Feuerwehr, THW, Polizei, alles war da, fiel mir ein Mann auf, der weinend im Schuttberg nach Überresten von Fotos und persönlichen Gegenständen suchte. Ich habe mit ihm auch gesprochen. Er hat mir auch sein Leid geklagt, weil Angehörige, ich glaube Frau und Kinder, ums Leben gekommen waren. Und später stellte sich heraus, dass dieser Mann schon vor der Explosion Bestattungsdienst informiert hatte, dass er den braucht. Er hatte oder er soll diese Explosion selbst herbeigeführt haben. Ja, es war also eben nicht das weinende Opfer, sondern ein eiskalter Täter. Und ich habe eben viel erzählt über diese Osama-Geschichte und was die Gefahr angeht. Du hattest ja gesagt, ob das öfter mal so passiert. Ja, das passiert mitunter. Es kommt nicht oft vor. Aber ich erinnere mich besonders an zwei Fälle, an drei Fälle eigentlich. Mein Sohn war noch sehr klein. Und meine Frau rief mich irgendwann hier in der Redaktion an und sagte, bei uns steht ein Auto, so ein BMW, und da sitzt einer drin und der glotzte mal unser Haus an, ganz komisch. Sie gab mir das Autokennzeichen. Ich habe bei der Polizei angerufen und gesagt, ist das irgendwas, was mich hier beunruhigen soll? Das war ein auswärtiges Kennzeichen. Und plötzlich rief der Staatsschutz an und sagte, Fenster und Türen schließen, nicht mehr rausgehen. Und ich sagte, warum? Ein Entführer einer Terrororganisation sei das. Zumindest sei er wegen Entführung vorbestraft worden. Und man wisse eben nicht, was der da wolle von uns oder ob er was von uns will, aber es sei eine potenzielle Gefahr. Da macht man sich schon so seine Gedanken, was da so ist. Während des sogenannten Jugoslawienkrieges kriegte ich öfter Anrufe von einer männlichen Stimme, die so Dinge sagt, also vor allen Dingen nachts, ob ich mir vorstellen könnte, wie das so wäre, wenn eine scharfe Klinge durch die Kehle gleitet. Ich konnte mir das vorstellen, aber ich fand das auch nicht witzig. Ich habe damals auch die Polizei informiert, habe auch gefragt, wie ich mich da schützen kann, vielleicht mit einer Waffe oder so etwas. Hat man mir gesagt, bloß nicht, kriegen sie eh nicht und wir passen schon auf sie auf, passiert es aber eigentlich nichts. Damals war das auch nicht so, dass man da hatte man kein Handy, also es musste man erst Fangschaltungen beantragen, um irgendwie vielleicht Telefonnummern zu haben. Da war auch damals die Polizei hinterher, aber das passte irgendwie nicht so mit meinem Beruf zusammen, dass die Polizei immer mithört, wenn mich vielleicht ein Informant anruft. Und das konnte ich ja nicht ausschließen. Und wäre jetzt irgendwie doof, wenn da ein Polizist mithört, dass ein anderer Polizist vielleicht mir irgendwas erzählt oder so. Also falls es so gewesen wäre. Also konnte ich diese Fangschaltung eigentlich für mich nicht in Anspruch nehmen. Das war schon auch ein blödes Gefühl. Auch als Radio Banja Luka meine Adresse sendete und sagte, das sei sozusagen ein Feind, weil der würde immer humanitäre Hilfstransporte für die andere Seite organisieren. Auch keine schöne Sache.
Ja. Gab es mal irgendwann einen Moment, also ich meine, 40 Jahre sind eine lange Zeit, ne? Und in deinem Fall ist ja nun auch vielleicht auch mehr passiert und einschneidendere Dinge passiert als in vielen anderen beruflichen Karrieren. Gab es mal einen Moment, wo du gesagt hast, ich schmeiß das jetzt hin?
Nein. Na, okay. Spannend.
Das heißt, es gab also auch immer, wir haben ja jetzt doch auch viel gehört, wo ich sagen würde, also harter Tobak, ne? Wenn mir jetzt jemand sagen würde, ach, das ist übrigens dann dein Beruf, ja, weiß ich nicht, ob jeder gleich Hurra schreien würde, wenn man ihm das schon so vorher sagen würde. Was ist das, was für dich deinen Beruf ausgemacht hat im Sinne von, also was bewegt dich, was motiviert dich eben jeden Tag, dich dem auch wieder auszusetzen?
Naja, der Beruf des Journalisten ist einmal ein ganz spannender. Also wenn ich morgens aus dem Haus gehe, dann weiß ich gar nicht, was der Tag so bringt. Das können negative Sachen sein, Unglücke, Unfälle, Brände, Morde, was auch immer, die mich auch unterschiedlich lange fordern. Das ist zumindest in meinem Bereich definitiv kein Job, der um 9:30 anfängt und um 17.30 Uhr aufhört, sondern der geht eben so lange, wie er gehen muss. Und manchmal habe ich schon Wochen gehabt, die so waren, dass ich gesagt habe, meine Wochenarbeitszeit hätte jetzt hier an diesem Mittwoch geendet. Ja, vom Montag bis Mittwoch. Ja, das ist schon vorgekommen und auch gar nicht so selten. Und es sind immer wieder neue Dinge, die man erlebt. Es sind aber auch leider Dinge, die ich in meinen Büchern, die sich ja mit True Crime auch beschäftigen, so beschrieben habe, dass ich in die Abgründe der menschlichen Seele manchmal unterschaue, also in Abgründe und mit Abgründen zu tun habe. Und ich denke manchmal, ich habe schon so ziemlich alles gesehen und erlebt. Und dann kommt wieder ein neuer Fall und du denkst, kann doch nicht wahr sein, was Menschen anderen Menschen antun oder wozu sie bereit sind. Das ist jetzt nicht eine Sache, die mich antreibt, weil das so schön ist, aber das sind Dinge, wo ich sage, also wenn man sich für Menschen interessiert und auch für Menschen mit Macken oder mit Menschen, die schlimme Dinge tun, dann versucht man zumindest ansatzweise nachzuvollziehen, wie das kommen kann oder wie es dazu gekommen ist. In der Regel bleibt das ein offenes Geheimnis. Es weiß vielleicht nur der Täter selbst, was er sich so dabei gedacht hat. Also bei diesem jüngsten Fall mit dieser versuchten Tötung da im Tunnel war es so, dass der Täter zwar jetzt krank war, aber einen gewissen Hass auf Obdachlose entwickelt hatte. Und das Absurde ist, er war selber ein Obdachloser. Ja, ein Obdachloser, der meinte, Obdachlose müssen weg. Also nur er natürlich nicht. Und das sind so Dinge, das kannst du jetzt erklären mit paranoider Schizophrenie, ja. Aber es gibt auch voll schuldfähige Täter, die Dinge verbrechen und machen, wo du dich fragst, wie kann das überhaupt gehen? Ja, da bleibst du ratlos zurück. Das sind Rätsel, die werden wahrscheinlich auch nie gelöst werden können. Egal, was so erzählt wird.
Ja. Und das ist sozusagen etwas, was, also vielleicht so der Wunsch irgendwie, wenn ich das für mich jetzt verstehen sollte, der Wunsch irgendwo, dieses Unfassbare in irgendeiner Form greifbar zu machen, auch für die Leserinnen und Leser, die ja genauso davor stehen, ne, und genauso sagen, wie können Menschen sowas tun und dann womöglich noch in der eigenen Nachbarschaft. Ist das was für dich eine Rolle spielt, zu sagen, also ich begreife es nicht, Leser begreifen es nicht, aber ich kann es wenigstens versuchen, es im Ansatz nachvollziehen, also transparent zu machen, ne, sichtbar zu machen, was da eigentlich passiert ist.
Exakt, ja, das zu berichten zumindest und einigermaßen verständlich darzulegen, nachzuvollziehen. Für mich ist es äußerst spannend zu hören, was Täter sagen. Man kann Tätern nicht immer glauben. Das muss man natürlich auch sagen, weil Täter haben das Recht auch zu lügen und erzählen irgendwelche Geschichten manchmal. Aber es gibt auch Täter, die sozusagen, denen man abnimmt, dass sie das, was sie jetzt erzählen, sozusagen, ich will nicht sagen ihr Herz ausschütten, aber dass sie jetzt Schluss machen mit dem Lügen und jetzt einfach sich ihr Gewissen erleichtern wollen und dann doch was erzählen. Und das habe ich auch in den Büchern Novemberwut, Dezembertod und Januargier mit eingebaut, die echten Fälle sozusagen. Das heißt, das, was ich gehört und erfahren habe, was Täter wirklich denken, ihre Fantasien und das, was sie gemacht haben und wie sie es gemacht haben, das habe ich tatsächlich so beschrieben, hier mit Fällen aus der Region, habe das zu einem neuen Fall zusammengesetzt. Da ist dann Realität trifft Fiktion, spielt da eine Rolle. Aber man kann davon ausgehen, so absurd manche Dinge sind, so brutal sie sind und so wenig nachvollziehbar sie sind, das, was da dann steht, was ich beschreibe, sind echte Gedanken und echte Handlungen von Tätern.
Wenn du jetzt mit jungem Nachwuchs Journalisten zu tun hast, also ob bei uns in der Redaktion oder auch in anderen Kontexten. Was würdest du denen empfehlen, wenn die sagen, Mensch, ach, das finde ich ja spannend, würde ich auch machen. Was würdest du denen empfehlen, was sie unbedingt, also eure einen oder vielleicht auch mehrere Ratschläge, die sie unbedingt beherzigen sollten, um bei diesem, ich sag mal auch, ne, in diesem Feld, ich sag mal, gesund zu bleiben und das eben auch 45 Jahre dann tatsächlich durchziehen zu können? Was muss man mitbringen? Worauf sollte man unbedingt achten?
Naja, der Journalist muss auf jeden Fall immer eine gesunde Portion Neugier haben. Und er muss, wenn er sich für den Tod interessiert, auch bereit sein, dem Tod ins Auge zu schauen. Er muss auch bereit sein, meine Leiche zu sehen oder sich mit ganz grausamen Details auseinandersetzen können und wollen. Und er sieht dann ja relativ schnell, ob er das kann. Also wer nach dem ersten Toten, den er gesehen hat, nicht mehr schlafen kann und nicht mehr ein- und ausweist, dem würde ich nicht empfehlen, diesen Job zu machen. Das gilt nicht nur für Journalisten, das ist genauso für gültig für Notärzte, für Rettungskräfte oder für Kommissare. Nicht jeder kann zur Mordkommission und will das. Manch einer bearbeitet lieber Betrug oder Diebstahl. Aber für mich ist das ein hochspannendes Feld und ich finde es auch spannend, dass wir ja ein Volk sind und wahrscheinlich ist das aber menschlich. Aber wir in Deutschland, da kann man sagen, jeden Tag gucken wir auf allen Programmen im Fernsehen irgendwo einen Krimi oder können den gucken. Ja, das heißt, dieses Genre, Kriminalfälle zu sehen, mal zu schauen, wie das denn so ist, auch wenn es nicht echt ist, die scheinen die Menschen zu faszinieren. Und es gibt ja auch sehr viele ausländische Serien von Neuseeland über England und Frankreich. Also es scheint auch bei anderen Menschen so zu sein oder andere Menschen scheinen so zu ticken. Und ich gucke auch mitunter einen guten Krimi. Nicht alle sind gut. Aber manchmal gibt es welche, die interessieren mich. Aber für mich ist es so, ich gucke in der Realität Krimis. Ich bin ein kleines Teil davon und versuche eben für den Leser diese Sachen so aufzubereiten, dass es spannend ist, aber auch informativ ist.
Das ist, finde ich, eigentlich das perfekte Schlusswort, denn es versetzt mich in die Lage, dass ich jetzt sagen kann, Mensch, und wer Interesse an diesen Themen hat und sagt, auch gerade vielleicht hier aus der Region, der ist bei unserem Podcast Code 107 True Crime Weserbergland natürlich perfekt aufgehoben. Denn genau um diese Dinge geht es dort, um echte Verbrechen, um tatsächliche Täter und natürlich auch Opfer. Und wir bemühen uns darum, das immer mit dem Gebotenen, mit der gebotenen Zurückhaltung, aber eben trotzdem auch ausführlich und transparent darzustellen. Und ja, ich glaube, das haben wir auch heute getan. Ich danke dir ganz herzlich, Uli, dass du so offen über dich selbst und deine Tätigkeit gesprochen hast. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen, die hier zugehört haben, so aufmerksam, und würde mich sehr freuen, wenn sie auch in Zukunft bei unserem Podcast wieder reinschalten und vielleicht auch beim nächsten Live-Podcast wieder dabei sind. Ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.